Zuspruch am Karfreitag, dem 18. April 2025. Zunächst der Lehrtext aus dem 2. Korintherbrief im 5. Kapitel, der Vers 19. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Die sogenannte Geschichte, also die Ereignisse oder im Englischen his story, also seine Geschichte, nämlich die von Jesus von Nazareth, am Freitag vor dem Passafest, wahrscheinlich um das Jahr 37 nach Christus, ist durch eine Fülle von Erzählungen aus den Evangelien und vor allem auch Kinofilmen bekannt. Und diese Bekanntheit dieser Geschichte basiert letztlich auf den biblischen Erzählungen im Neuen Testament. Eine historische, also unabhängige Geschichtsschreibung zu dem, was an Karfreitag im Jahre 37 nach Christus passiert ist, gibt es zwar in der Ausführlichkeit in den Evangelien, aber nicht eben historisch dokumentiert. Unzweifelhaft wird ein Mensch, der in irgendeiner Form bedeutsam war, gefangen genommen und letztlich gekreuzigt, also im Detail hingerichtet. Das genauere Detail findet sich eben in den vier Evangelien und die geben darüber Auskunft. In der Theologie redet man beispielsweise vom ältesten Evangelium, dem Markus-Evangelium, häufig davon, dieses sei eine Passionsgeschichte, also eine Geschichte der letzte Woche Jesu, mit einer ausführlichen Einleitung. Das, was wir zwischen Palmsonntag und Ostern heute in einer Woche komprimieren, dürfte auch so genau in einer Woche in der Klimax und Steigerung des Lebens Jesu an dessen Ende gewesen sein. Als gemeinsame Elemente sind bekannt die Verhaftung Jesu im Garten Gethsemane, die Vernehmung Jesu durch den Hohepriester und die anschließende Verurteilung durch den Religionsrat der Juden, also den Sanhedrin, und dann der Prozess vor dem römischen Statthalter Pilatus, seine Verurteilung, die Kreuzigung, Tod und Beerdigung. Die Ereignisse und die Ereignisse um die sogenannte Auferstehung oder Auferweckung finden sich nicht zum Beispiel im ursprünglichen Markus-Evangelium. Dort endet das Markus-Evangelium mit dem leeren Grab, mit 16 Kapitel 8. Die Verse 9 bis 16 im 16. Kapitel sind im Markus-Evangelium später sekundär hinzugefügt worden. Formal gesehen wird ein unliebsamer Aufrührer, wie er von der Obrigkeit, also der religiösen Obrigkeit, gesehen wird, durch eine umfassende Intrige vernichtet und letztlich ermordet. Also ein üblicher Vorgang. Zwar dürften in der heutigen Zeit die Verbrennungen, Ermordungen, Folter von unliebsamen Personen durch Intrigen entfallen, aber die Vernichtung von Menschen, heute vor allem durch Verleumdungen, Lügen, psychische und physische Verfolgung, ist ja an allen und vielen Fällen wieder hoffärtig geworden. Wir hatten ja das schon von gehört, auch vor der Bundestagswahl und auch in Kirchen. Der heutige Lehrtext aus dem 2. Korintherbrief macht die Deutung dieser intrigenhaften Ereignisse um das Jahr 37 nach Christus, in dem Jesus als Christus hingerichtet wurde, deutlich. Gerade dieses Ereignis der Hinrichtung durch die Methode der Kreuzigung spielt in der Theologie, also in der menschlich versuchten Interpretation der Ereignisse im Nachhinein, eine besondere Rolle. Denn das Leiden und Sterben dieses Jesus von Nazareth am Kreuz, also an dem Schandmal, wird gedeutet als ein Handeln Gottes an diesem Menschen, der dadurch zum Heiland oder Christus oder Messias wird. So zumindest die ursprüngliche Deutung. Und so ist dies, nämlich das Kreuz, das Sinnbild dafür geworden, dass Gott selbst in diese Welt in Christus eingreift, um diese Welt, wie es Paulus natürlich sagt, und die Menschen darin mit sich selbst zu versöhnen. Hier spiegelt sich natürlich unmittelbar danach das Passa-Ritual und das Opferlamm zur Sündenvergebung an den jüdischen Gott eine wesentliche Rolle. Und so wird auch lange in der Kirchengeschichte, heute ist es eher vergessen gegangen, Jesus in der Literatur und vor allem in den bildhaften Darstellungen als Lamm mit einer Siegesfahne dargestellt, welches die Sünden der Welt trägt, und es ist uns ja noch bekannt, durch das Abendmahl und unsere Liturgie. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. Ja, etwas versungen und abgekürzt, aber da steht's ja noch drin. Das also ist die Kerndeutung von Karfreitag, also den Ereignissen vor 1088 Jahren in Jerusalem, bei dem Gott in Christus die Welt mit sich selbst versöhnt. Und das ist das eigentliche Geschehen in der Deutung hinter der Kreuzigung Jesu. Und dies hat Auswirkungen, so Paulus. Nämlich, da Gott uns nun nicht mehr die Sünden anrechnet, leben wir in einem Zustand der Versöhnung, und dies ist als Wort aufgerichtet, nämlich in dem Logos Christus. Jedes Ereignis kann anders beschrieben werden und jedes Ereignis kann anders gedeutet werden. Beschrieben als Kreuzigung und Hinrichtung eines Aufrührers, nämlich dieses Jesus von Nazareth. Gedeutet als Heilstat Gottes in Christus, der sich mit sich selbst und den Menschen versöhnt, kann zur Deutung werden. Ereignis und Deutung fallen aber immer auseinander und können höchst divergierend und unterschiedlich sein. Was diesen Schock der Hinrichtung ihres Anführers Jesu und damit sein physisches Ende, also dieses Jesus von Nazareth, bewirkt hat, symbolisiert sich natürlich gerade in dem, was wir unter Karfreitag verstehen. Und in meiner Heimatregion im Hinterland gab es eine lange Zeit, da gab es nur an diesem Tag Abendmahl, also das Versöhnungsmahl, einmal im Jahr. So dass meine Oma und die ganzen Frauen eine eigene Tracht für diesen Karfreitagsgottesdienst hatten und nur an diesem Karfreitag anzogen. Diese besondere Form der Ehre symbolisiert die Deutung und vor allem die Wichtigkeit dieser Deutung eines Ereignisses der damaligen Menschen. Heute ist ein Karfreitag eher für die meisten ein gesetzlicher Feiertag, der kombiniert mit Osterfeiertagen die Urlaubsplanung effizient macht, weil man für 14 Urlaubstage, die man buchen kann, nur 8 Arbeitstage mit Urlaub belegen muss. Eigentlich ist diese Deutung von Ostern als Urlaubseffizienz und mit der Versöhnungseffizienz gar nicht so weit entfernt. Denn das Opferlamm Jesu als Christus ersetzt effizient das jährliche Sühneopfer des Lammes am Passafest. Und wir reden in der Theologie dann von der sogenannten Ökonomie Gottes, also von seiner Heilsökonomie, der, wie Paulus es ja sagt, in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Ob man diese Form von Effizienz, also für Urlaubstage, und Heilsökonomie irgendwie zusammenbringen kann? Nun ja, es hat aber eine gewisse Form von Effizienz, wenn man dies anwendet, um Ostern, nun ja, zu optimieren. Theologisch finde ich das problematisch. Denn offensichtlich ist die Besonderheit von Karfreitag bei den Menschen hinsichtlich ihrer Deutung irgendwie verloren gegangen und hat sich nur noch für die menschliche Eigensucht zur Optimierung der eigenen Verbesserung durchgesetzt. Also es wird eindeutig nicht mehr auf Karfreitag in seiner ursprünglichen Deutung abgestellt, auch größtenteils nicht mehr in der Theologie, sondern auf das Anrecht eines gesetzlich garantierten Feiertags. Und deshalb gibt es natürlich Stress, weil da nicht getanzt oder was auch immer werden darf. Das löst sich demnächst aber auch komplett auf. Und jetzt kommt das große Aber. Aber, und das ist das Wesentliche der Heilsökonomie Gottes, sie ist nur dem garantiert, der diese Heilsökonomie auch für sich und in Jesus als Christus annimmt. Sonst gibt's keinen Feiertag, zumindest nicht theologisch. Ansonsten, um es in der Ökonomiesprache zu sagen, erfolgt der Return on Invest, und zwar hier von Gott, weil er in Christus war und in der Welt diese mit sich selbst versöhnte, ist eben an diese Bedingung des menschlichen Einsatzes seines Selbst im Glauben an Christus gebunden. Ohne diesen Einsatz gibt es keine Versöhnung. Und das muss man auch theologisch in aller Deutlichkeit sagen. Das ganze Idyllgerede in Ehren, ohne diese Bedingung kein Idyll. Aber auch hier hat die Theologie sich mittlerweile der Welt angepasst. Nicht mehr das Evangelium ist entscheidend, sondern Gott irgendwie in seiner Allversöhnung wird zu einem Art Götzen, der gefällig das zu tun hat, was die Menschen mit ihren Rechtsansprüchen haben. Und kommen wir zurück, also im Grunde nichts anderes als die Intrige von Menschen gegen Gott und gegen andere Menschen, wie wir sie heute täglich erleben. Ich ziehe nun mal bildlich die Tracht meiner Oma an, die ja immer wieder ausgedrückt hat, also meine Oma und auch die Tracht, dass man mit aufrechtem Rücken und der Hoffnung zur Auferstehung, zur Kreuzigung sich wenden muss. Dass manche dies mittlerweile als Blasphemie bedeuten und deuten, macht nur deutlich, dass die Theologie wirklich am Arsch ist. Weil Theologie sich offenkundig der Nützlichkeit menschlicher Ökonomie verschrieben hat, statt der Heilsökonomie. Aber was weiß ich schon im Angesicht von Karfreitag? Zuspruch am Karfreitag, dem 18. April 2025. Etwas länger geworden, aber es ist ja keine Evangeliumsandacht geworden. Mein Name ist Dieter Becker und ich danke Gott dafür, dass er in Christus war und uns durch Kreuz und Auferstehung mit sich selbst versöhnt hat. Und es ist an dir und mir, dieses Geschenk in die eigene Endlichkeit hineinzulassen, gerade im Angesicht der Hinrichtung am heutigen Tag.